Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 aktuell, das Magazin für Kultur, Wissen und Gesellschaft. Unsere Themen: Beat Sterchis neues Theaterstück, Der Fels, das Fest, der Fluss. Hermann Mayers musikalische Rohdiamanten, uraufgeführt von der Basel Sinfonietta. Jenny Erpenbecks Erzählung Dinge, die verschwinden. Und warum Stricken wieder im Trend ist. Das ist DRS 2 aktuell heute. Am Mikrofon Patrick Julin. Der Berner Autor Beat Sterchi ist bekannt als akribischer Sprachtüftler, der den Menschen genau auf den Mund schaut. Im Auftrag der Theatergruppe Burgdorf, die damit ihr 25-jähriges Bestehen feiert, hat Beat Sterchi ein Stück geschrieben, das sich mit den Eigenheiten einer Kleinstadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinandersetzt. Der Fels, das Fest, der Fluss erlebte gestern Abend im Casinotheater Burgdorf seine Uraufführung, und für uns dabei war Karl Linder.
Abends kurz nach 7 ist in der Innenstadt von Burgdorf keine Menschenseele zu sehen. Der Weg vom Bahnhof zum Casinotheater führt durch anonyme Ladenpassagen, Coop, Denner, Interdiscount. Es sieht aus, wie es überall aussieht. Wo genau sind wir hier?
Der Strauß steht leer und Geschäfte gehen raus. Die Läden sind zu und niemand macht
mehr. Wir haben kein Bett mehr, kein Appetit mehr. Wir haben kein Bett mehr, und niemand macht
mehr. Da wärst du gleich kaputt. Total kaputt und niemand macht
mehr. Keine Frage. Das malerische Burgdorf mit seinen 15.000 Einwohnern am Eingang zum Emmental gelegen, hat zur Kleinstadt mutiert. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Was einst das Lädele war, das nennt sich heute Shopping.
Also ich nehme vor allem nicht jedes Mal ein Wägeli. Aber wenn ich ein Wägeli nehme, dann muss ich an dem Wägeli ziehen. Ich muss dort Dings lösen. Wie heisst der Kebobock? Der Stift. Wenn ich zwei Fränkler drin tue, dann muss ich zwei Fränkler führen kribbeln. Und der Karre ist betriebsbereit.
Die Errungenschaften, die Entwicklung vom Dorf zur Stadt mit sich bringen, gefallen den einen, den anderen weniger. Soll das Casinotheater der geplanten Eishalle weichen? Was sind die Rechte und Pflichten der Zuzüger? Darf man am traditionellen Solettefest, dem Frühlingsumzug, der seit 270 Jahren in gleicher Manier durchgeführt wird, fehlen? Und was sagt eigentlich die Lokalpolitik?
Unsere Stadt, das ist eine Perle. Aber noch so ein bisschen mehr Glanz möchte sie da schon noch vertragen.
Mit «Der Fels, das Fest, der Fluss» hat Autor Beat Sterchi ein Stück über und für Burgdorf maßgeschneidert. Den Stoff dazu hat ihm das Dutzend Spielerinnen und Spieler der Theatergruppe gleich selbst geliefert. Sie sind zwischen 14 und 72 Jahre alt und spielen an diesem Abend sich selbst. Plus all die anderen Rollen, von denen jeder und jede insgeheim träumt. So wäre der Organist gerne mal ein Soulcape, der albanische Teenager James Dean und die Primarlehrerin Lady Macbeth.
Fine, my lord. Fine. A soldier in the field? What need we fear who knows it, when none can call our powers to account?
Es ist beachtlich, was die erfahrene Regisseurin Ursina Greuel, die hier zum ersten Mal mit Laien arbeitet, aus der Theatergruppe Burgdorf herausholt. Jeder Einzelne kommt zur Geltung, ganz ohne Gerangel ums Rampenlicht. Beat Sterchis lockere Folge von Alltagsszenen, Straßendialogen und nachgespielten Probesituationen formt die Regisseurin geschickt zu einem vergnüglichen Tableau vivant. Selbst in düsteren Momenten, etwa wenn der Stadtarzt an der Emme unten eine Leiche beschauen muss, wirkt das Spiel erfrischend und aufgesetzt. Die Spielfreude dieser Theatergruppe ist derart ansteckend, dass man vergisst, wo man eigentlich ist. Denn man muss keine Burgdorferin sein, um die lokalen Geschichten verstehen zu können. Sie sind mitten aus dem Leben gegriffen. Und jenes ist bekanntlich flüchtig wie Wasser und sucht sich seinen eigenen Weg.
Der Fels, das Fest, der Fluss von Beat Sterchi ist noch bis zum 7. Februar im Casinotheater Burgdorf zu sehen. Sie hörten einen Beitrag von Karl Linder. Das Ensemble Basel Sinfonietta ist für seine ungewöhnlichen Projekte bekannt. Die Basel Sinfonietta hat sich einen Namen gemacht durch ihren Ansatz, unbekannte wie bekannte Werke der zeitgenössischen Musik in neuen Zusammenhängen zum Klingen zu bringen. In ihrem nächsten Konzert wartet die Basel Sinfonietta mit gleich zwei Uraufführungen auf. Beides sind Kompositionen des wenig bekannten Schweizer Komponisten Hermann Mayer. Geboren 1906, gestorben 2002. Nicht nur er selbst, auch seine Musik ist nahezu unbekannt. Ob sich die Entdeckung lohnt, hat Joachim Salau erkundet.
Musik, die noch niemand gehört hat. Die Basel Sinfonietta probt Hermann Mayers Orchesterstück von 1969. Keines von Mayers 28 Orchesterstücken ist je im Konzert gespielt worden, dies also eine Uraufführung. Hermann Mayer, ein Solitär in der Schweizer Musiklandschaft des 20. Jahrhunderts. Das bestätigt Marc Kirchenmann, Fagottist in der Basel Sinfonietta und seit Jahren begeisterter Anhänger der Musik Hermann Mayers.
Seine Stücke sind wie nicht behauene Bergkristalle. Das ist ein Vergleich, den hat er selber benutzt für sich. Klar, aber hart. Und er schenkt sich und dem Publikum in dem Sinne nichts.
Als Dorfschullehrer im Kanton Solothurn war Hermann Mayer finanziell nicht darauf angewiesen, aufgeführt zu werden. Er weigerte sich geradezu, im etablierten Musikbetrieb mitzumischen, gehörte keiner der Kompositionsschulen an, weder in Darmstadt noch in Donaueschingen. In der Schweiz gab es keinen Fürsprecher, der sich für seine radikale Tonsprache eingesetzt hätte. Zwangsläufig blieb Mayer ein Außenseiter. Er fügte sich in sein Schicksal und komponierte nur mehr für die Schublade. Auch an posthumen Ruhm hat er nicht gedacht, nicht einmal Namen gab er seinen Stücken, das war ihm zu poetisch. Das Auge komponiert, hat Hermann Mayer gesagt, und tatsächlich haben seine Werke eine starke visuelle Komponente. Sie wirken, als ob geometrische Figuren über und ineinander gelagert werden. Musik sichtbar zu machen, beeinflusste schon die Frühstadien der Komposition, weiß Marc Kirchenmann.
Eine Spezialität von Hermann Mayer, das waren seine grafischen Pläne, seine Übersichtspläne. Er hat die Mondriane genannt, in Anlehnung an den von ihm sehr verehrten Maler. Er fand, Mondrian ist der wichtigste des 20. Jahrhunderts. Und diese grafischen Pläne, sie zeigen das, dieses blockartige Denken, dieses auch Schichtdenken. Plötzlich ist dann halt der Bläserblock weg und man hört plötzlich den ganz leisen Streicherblock und dann kommen die Klaviere. Und das verschiebt er, das verzahnt er ineinander rein, aber wirklich wie Folien, die er übereinander legt.
In den 60er Jahren versuchte sich einmal das Tonhalle-Orchester in einer Leseprobe an einem der Stücke von Hermann Mayer. Zu einer Aufführung kam es nicht, was auch am Unwillen der Musikerinnen und Musiker lag, sich mit Mayers kompromissloser Tonsprache auseinanderzusetzen. Heute, nach über 40 Jahren, wirken die Kompositionen lange nicht mehr so verstörend, und ein im Umgang mit Musik des 20. Jahrhunderts erfahrenes Orchester wie die Basel Sinfonietta kann unvoreingenommen zeigen, wie kühn der Schweizer Hermann Mayer komponiert hat, abseits gängiger Strömungen. Mühelos ist der Zugang allerdings nicht, und auch das engagierteste Orchester muss sich erst an diese Musik mit dem Charme erkalteter Betonklötze herantasten.
Es ist natürlich nicht jedermanns Sache, Teil eines Betonklotzes zu sein. Und die Aufgaben für den Einzelnen sind zum Teil enorm langweilig. Also wenn Streicher 100 Takte lang denselben Ton tremolieren müssen, ist das keine spannende Aufgabe. Es ist technisch keine schwierige Musik, es ist zum Zusammensetzen eine sehr schwierige Musik.
Die Basel Sinfonietta plant noch weitere Uraufführungen von Orchesterstücken Hermann Mayers. Die zwei ersten unter der Leitung von Jürg Henneberger gibt es in den kommenden Tagen am Sonntagabend um 19 Uhr im Stadtcasino in Basel und kommenden Dienstag in der Dampfzentrale in Bern um 20 Uhr. Das war ein Beitrag von Joachim Salau. Und nun die Kulturnachrichten. Literaturnobelpreisträger Derek Walcott hat seinen 80. Geburtstag heute eigentlich groß feiern wollen. Dazu hatte er Schriftstellerkollegen wie den Nobelpreisträger Seamus Heaney aus Irland und den Nigerianer Wole Soyinka zu sich nach Castries eingeladen, der Hauptstadt des karibischen Inselstaats St. Lucia. Nach dem Erdbeben von Haiti hat er jetzt allerdings die Feierlichkeiten abgesagt. Der heute 80 Jahre alte Literaturnobelpreisträger Walcott hat mit seinen Werken die Karibik auf die literarische Landkarte gesetzt. Walcott verknüpft in seinen Werken die von Sklaverei geprägte Kultur der Karibik mit ihren afrikanischen Wurzeln. Zu Walcotts bedeutendsten Werken zählt die karibische Homer-Adaption Omeros. Derek Walcott lebt heute in New York und auf mehreren Karibikinseln. Die britische Schauspielerin Jean Simmons ist gestorben. Simmons hatte in Hollywood an der Seite von Kirk Douglas und Laurence Olivier Karriere gemacht. Sie starb gestern Abend in ihrem Haus im kalifornischen Santa Monica. Laurence Olivier machte sie 1948 als Ophelia in seinem Hamlet-Film weltberühmt. Simmons spielte dann in erfolgreichen Hollywood-Filmen wie Stanley Kubricks Spartacus oder in der Bibelverfilmung Das Gewand. Künftig soll er aus dem Schatten von Goethe und Schiller heraustreten, Johann Gottfried Herder. Der Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums will dem Weimarer Klassiker Johann Gottfried Herder in den nächsten Jahren ein eigenes Museum errichten, wie gestern bekannt wurde. Herder gehörte mit Goethe, Schiller und Wieland zum klassischen Viergestirn von Weimar. Er war von 1776 an fast drei Jahrzehnte lang Generalsuperintendent des kleinen Herzogtums Sachsen-Weimar. In Thüringen hat Herder seine wichtigsten Schriften wie etwa die Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit verfasst. Dinge, die verschwinden. So heißt ein schmaler Band der 42-jährigen Berliner Autorin Jenny Erpenbeck. Von Erpenbeck stammen Bücher wie »Die Geschichte vom alten Kind« oder der Roman »Die Heimsuchung«. Für beide ist sie vielfach ausgezeichnet worden, auch in der Schweiz, zum Beispiel mit dem Solothurner Literaturpreis 2009. Hans-Ulrich Probst stellt Jenny Erpenbecks neuestes Werk vor »Dinge, die verschwinden«.
Zum Jahresende oder Beginn werden wir wohl mehr als gewöhnlich gewahr, was zur Gänze oder bloß aus unserem Gesichtsfeld verschwindet, seien es Weihnachtsbäume und Beleuchtungen oder Schnee oder gleich ein ganzes Jahrzehnt. Die Autorin, sie hat bisher vor allem mit hochpoetischen und eher ernsthaften Texten überzeugt, widmet sich jetzt in gut 30 knappen Miniaturen, jeweils gerade 2-3 Seiten lang, dem Verschwinden und dem Verschwundenen. Dabei geht es nicht nur um verschwundene Dinge, sondern auch um abstraktere Phänomene. Gewiss, sie schildert bekannte Objekte, wie den geschleiften Palast der Republik mitten in Berlin, sie verfolgt den umstandslos entsorgten Krempel und Sperrmüll bis zur ultimativen Deponie, sie erinnert an die notorisch fehlenden zweiten Socken oder an längst kalt herumstehende Kohleöfen, Dinge, die trotz ungebrochenem Gebrauchswert der Konsumwelt zu weichen haben. Ein Juwel darunter der Abschnitt zum Tropfenfänger. Doch daran erinnern sich vielleicht nur ältere Hörerinnen und Hörer aus der Vor-Espresso-Zeit. Tropfenfänger, welche ungestraft kitschig den schmalen Hals jener mit dünnem Filterkaffee gefüllten bauchigen Kaffeekannen zierten. Mit verschmitztem Humor, oft skurril und stets treffend, vergegenwärtigt Jenny Erpenbeck, was nicht oder fast nicht mehr da ist. Selbst in der verschwundenen DDR aufgewachsen, verrät die Autorin viel Gespür und Sensibilität für ihr Thema. Ja, ihr reflektierender Umgang mit der Erfahrung des Verschwindens erhält fast philosophische Tiefe, wenn sie, mal melancholisch, mal mit subtilem Witz, von Gewohnheiten, Gefühlen oder Handlungsmustern handelt, die uns abhanden gekommen sind. Das einfache Leben ohne Strom und Wasser im Wochenendhaus, Höflichkeit in der Öffentlichkeit, Rituale wie Friedhofsbesuche am Sonntag oder auch kluge Radiokommentare statt anbiedernder Musikmoderation. Zuletzt macht Erbenbeck auch viele Begriffe und Wörter dingfest, die niemand mehr verwendet, und sie zeigt, dass selbst die Erinnerung an das Verschwundene schnell in den Schlund der Zeit taucht. Fast erstaunt registriert Jenny Erbenbeck am Ende das Schwinden der eigenen Jugend. Denn, Zitat, weil alles so langsam geht, verstehen wir nicht, wann der Übergang stattgefunden hat. Entstanden als Randglossen für ein Printmedium, fügen sich diese höchst anregenden, funkelnden, dabei sehr präzis gearbeiteten Texte zu einem kostbaren, oft komischen und ebenso oft wehmütigen kleinen Kompendium von Verschwundenem und vor allem von Erfahrungen des Verschwindens.
Dinge, die verschwinden, von Jenny Erpenbeck, ist im Verlag Galliani Berlin erschienen. Das war ein Beitrag von Hans-Ulrich Probst.
Lokaltermin.
Selbstgemachtes ist wieder in. Stricken gilt gar als hip. In Berlin und Hamburg beispielsweise, aber auch in Schweizer Städten wie Zürich und Basel sind in den letzten Monaten eigentliche Strickclubs entstanden. Orte, wo sich Strickerinnen und Stricker treffen, um gemeinsam Wollknäuel in Kleidungsstücke zu verwandeln. Raphael Zehnder hat sich auf den Weg gemacht in einen Basler Laden für Kleider und Design zum monatlichen Treffen des Strickclubs.
Reinstechen, es geht ein bisschen lang, umschlagen, durchziehen und ablassen. Wie macht man das da? Ablassen.
Ein Samstagnachmittag. Im Nebenraum eines Ladens mit Mode von jungen Designern steht ein improvisierter, niedriger, langer Tisch mit Kaffee und Kuchen. Auf dem Fußboden, der mit gefüllten, warmen, roten Gummibettflaschen belegt ist, sitzen vier junge Frauen und stricken.
Es gibt so ein Ding da, so ein Handtali. Also Amadeusli, sagt man in Basel.
Für um die Handgelenke?
Ja, genau.
Okay. Das Stück hat jetzt heute Nachmittag angefangen?
Ja, genau. Okay, das habe ich heute angefangen.
Fast 15 cm, das macht einen schönen
Stück. Ja, und ich habe seit 20 Jahren nicht mehr gelismet. Das ist wirklich irgendwie...
Was war denn jetzt die Motivation, wieder anfangen zu lismen?
Ja, zusammenhocken und Kaffee trinken nach Kuchen also dazu.
Was weckt das so für Erinnerungen, eben, wenn Sie gesagt haben, 20 Jahre nicht mehr gelismet und jetzt einfach wieder Lust gehabt zum Anfangen? Hat die Mutter gelismet oder Großmutter?
Ja, schon die Mutter, aber auch die Schulzeit, wo man es gelernt hat, so, wie es geht. Und das hat mich jetzt erinnert. Und wie es auch irgendwie noch abgespeichert ist, war im Hirn, so, plötzlich ist es dann wieder gelaufen, wenn man die ersten paar Dinge gemacht hat. So. Am Anfang habe ich Hilfe gebraucht, aber nachher ist es dann einfach gelaufen, ja.
Man hilft sich gegenseitig, leitet sich an und erklärt.
Der Austausch plus dann auch deine Hilfe. Jetzt nehme ich das
Plastik. Das ist so ein Glitzerplastik. So ein Spezialeffekt. Zum Spaß.
Braucht man zum Häkeln andere Wollen als zum Lismen?
Nein, ich habe jetzt einfach ein bisschen auf gute Qualität gesetzt. Das ist reine Kaschmirwolle. Sie können mal anlängen.
Sehr schön, ist so weisse Wolle, gibt schon vom Anschauen warm.
Ja, eben, es ist auch ganz fein auf der Haut. Und es gibt einen Schal. Und ich habe das, es ist eine junge Designerin, die das an einer Designmesse verkauft hat, Schachtel mit der Anleitung und mit der ganzen Wolle und mit dem Häkel. Teil, wo gerade so fertig verkauft hat.
Also die poppige Nadel, die ist schon dabei gewesen, in dem
die
Fall.
Ist dabei gewesen, genau.
Das weiche Material Wolle färbt die Atmosphäre. Die Gespräche sind freundlich, man murmelt, hört keine lauten Töne. Hier entsteht etwas. Die Welt ist ein Schal, ein Pulswärmer, ein anspruchsvolles Häkelmuster, eine Babydecke.
Sie, Andrea Otto, Sie sind eine der Organisatorinnen von dem Strickclub, den es seit einem Jahr gibt. Sie lesen die jetzt auch mit der, wie sagen wir denn, das ist eine Ringnadel, glaube ich, oder?
Ich glaube, Rundnadel. Stimmt das? Ja, das ist einfach, wenn man sehr viel Masche aufgenommen hat und sonst das Gewicht und von der Menge ist einfach nicht gut auf eine Nadel, dann ist die Verbindung dazwischen. Dann kann man einfach breitere Sachen, so wie jetzt die Babydecke, stricken.
Das ist so eine Babydecke aus hellblau. Nein, ist das lila schon? Nein, türkis fast.
Also mehrere Farben. Angefangen ja mit türkis und dann ein dunkelrot und blau. für die Eltern, die FCB-Fans sind, unauffällig reingemischt. Nachher kommt dann wieder rosarot und so, Babyfarbe. Ja, ein bisschen Kunterbunzgemisch.
Sie haben, wie gesagt, vor einem Jahr angefangen, den Strickclub mitorganisieren. Was war da der Beweggrund?
Eigentlich die Asta, die mitorganisiert, die in den Laden gekommen ist und sich erkundigt hat nach einem Strickclub, weil sie das kennt hat von Montreal. Und ja, wir haben beide spontan gefunden, dann machen wir einen, wenn es da keinen gibt. Und ich habe das auch einfach kennt vom Hörensagen und eine tolle Idee gefunden. Und es ist schon bereits länger wieder Trend gewesen. In anderen grösseren Städten, New York, Berlin, ist das alles schon etabliert gewesen. Und gefunden machen wir das hier in Basel auch. So bin ich dann auch wieder selber eingestiegen überhaupt mit dem Stricken. Und ich habe gefunden, es passt in den Laden und mache das einfach auf regelmäßiger Basis für die, die Lust haben.
Was bringt Ihnen das, also außer dass eben der Babydecke wächst?
Ja, nichts eigentlich. Also es ist nur Spass. Also es ist eigentlich mit Freunden hier zusammen stricken und eben in erster Linie ist es ein Laden. Also es ist nur eine Nebenveranstaltung, aber das macht eigentlich den Spass vom Laden auch aus, weil ich da Sachen reinpacken kann, die mir auch privat auf Spass machen.
Man plaudert.
Und Rudi Allen spielt nicht mit, aber er hat so alter Ego. Also er spielt, ja, spielt
man immer. Verursacht ein Malheur mit der Kaffeekanne.
Oh, oh nein! Ich komme da her und zerstöre.
Hat sich denn noch nie ein strickender Mann da rein verirrt?
Ja, nein, bis jetzt nicht, aber es sollte noch einer kommen.
Bei Ihnen ist es klar, was es wird, nämlich ein Schal.
Richtig, das Einfachste. Für meinen Vater, also ich habe erst vor ein paar Tagen angefangen, bin schon recht weit. Ich stricke auch sehr schnell. Das ist meine Spezialität.
Sind Sie ein regelmäßiger Gast im Strickclub?
Genau, ja. Ich bin seit einem Jahr dabei.
Also seit dem Anfang?
Genau.
Und wie verhält es sich bei Ihnen? Haben Sie immer schon gestrickt oder hatten Sie zwischendurch mal eine Pause, wo Sie abtrünnig wurden?
Eigentlich schon. Also ich habe es natürlich in der Schule gelernt, Handarbeiten. Und meine Oma hat es mir aber eigentlich beigebracht. So immer, wir haben immer zusammen ferngeschaut und dann hat sie mir beigebracht, wie man strickt. Und ich fand es schon immer ganz toll. Habe aber dann in der Schule eigentlich, fand ich es nicht so toll, weil es da immer so ein Zwang war. Und dann habe ich eigentlich danach so Pubertät und so natürlich nicht gestrickt aufgehört, fand es uncool. Und aber eigentlich so seit ein paar Jahren ist es ja wieder sehr cool.
Und was war für Sie so der Beweggrund, dass Sie wieder angefangen haben zu stricken, also außer, dass es cool wurde?
Ja, natürlich einfach auch, weil es praktisch ist. Also erstens, weil es an sich Spaß macht und weil ich es einfach schön finde, was zu tragen, was man selber gemacht hat. Ganz einfach.
Ah, oh, Sherry, ich habe gerade gefragt, wo du sitzt.
Und da taucht der Mann auf, zum Stricken.
Ja, Sherry, ich bin Stefan. Wenn man dicke Nadeln hat, dicke Wolle, einfaches Muster, dann ist so etwas, also ein langer Schal in 2-3 Stunden fertig. Also einen schönen Fernsehabend, dann hat man das.
Sie sind jetzt da in der Minderheit in dieser Runde als einziger Mann. Kennen Sie noch andere Männer, die stricken?
Nein.
Was ist das, was Sie besonders interessiert am Lismen?
Also ich mache sonst auch gerne Sachen selber. Und es ist noch ein bisschen entspannend und meditativ fast so. Man produziert auch etwas noch. Und man kann halt seine eigenen Farben, seine eigenen Muster machen.
Wie reagieren andere Männer, wenn sie erfahren, dass sie lismen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also eigentlich positiv. Es ist ja nicht viel dabei. Also, denke jetzt mal.
Und sind die Frauen erstaunt, wenn ein Mann kommt, kann mitlesen?
Ja, ich glaube schon, aber sie haben es jetzt gesehen, da, es ist eigentlich okay. Also es gilt nicht so als Exot, sagen Sie mal.
Und man erkennt die Grenzen der eigenen Handfertigkeit.
Oh je. Ich darf nur gerade schwitzen. Ja, der Adrenalinausstoß.
Der Samstagnachmittag ist fast vorbei. Im Nebenraum des Ladens mit Mode von jungen Designern steht ein improvisierter, niedriger, langer Tisch. Kaffee ist noch da. Auf dem Fußboden, der mit gefüllten, warmen, roten Gummibettflaschen belegt ist, sitzen 6 junge Frauen und ein Mann und stricken weiter. Und das Herz ist voller Glück.
Der Strickclub im Laden Riviera in Basel. Eine Reportage von Raphael Zehnder. Und das war's von DRS2 aktuell. Theater in und über Burgdorf von Beat Sterchi, Hermann Mayers Werke uraufgeführt von der Basel Sinfonietta, Dinge, die verschwinden, das neue Buch von Jenny Erpenbeck und Stricken als Trendsportart. Das waren heute unsere Themen. Redaktion dieser Ausgabe Raphael Zehnder. Am Mikrofon war Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.